Herzlich willkommen bei den Pepsi Elternguides. Marlina Schmidt und Daniela Lang geben Ihnen in diesem Podcast einfache und praktische Tipps rund um die Themen Erziehung und Elternsein. Ein Kind zu bekommen heißt, auf eine Weltreise zu gehen, von der man niemals wieder so zurückkommt, wie man startet. Die Pepsi Elternguides bieten wie in einem Reiseführer Tipps an, aus dem Sie herauspicken können, was zu Ihrer individuellen Familienreise passt. Hier sind für Sie Marlina Schmidt und Daniela Lang.
Hallo liebe Zuhörer, heute sprechen wir über alternative Wege im Umgang mit ADHS und mit ADS und ADHS bin ich schon das erste Mal gestolpert. Immer mehr Eltern bekommen von der Schule oder auch im Kindergarten oder von anderen Pädagogen die Rückmeldung, dass ihr Kind Probleme hat, zum Beispiel mit der Konzentration oder der Impulskontrolle oder auch einordnen in einer Gemeinschaft. Und schnell steht dann auch das Wort ADS oder ADHS im Raum. Wir sprechen in dieser Folge über alternative Wege im Umgang mit ADS und ADHS und was ihr als Eltern tun könnt, wenn erste Schwierigkeiten bei dem Thema eben Konzentration oder Impulskontrolle auftreten. Ich begrüße dazu heute wie immer meine Kollegin die Dani.
Hallo.
Und wir haben heute auch einen Gast, den Holger Mehnert. Bevor wir jetzt aber richtig anfangen mit dem Thema, alternative Wege zum Thema ADHS und ADS, möchte ich euch ganz kurz so ein paar theoretische Informationen geben. Was versteht man eigentlich unter ADHS? ADHS ist eine Abkürzung zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Es ist eine neurobiologische Störung der Selbststeuerung. Sie beginnt in der Kindheit, kann aber bis ins Erwachsenenalter fortbestehen. Man unterscheidet drei Hauptformen nach ICD-11 bzw. DSM-5. Das ist die internationale Klassifikation der Krankheit, der WHO. Also, es gibt den ersten Typ, quasi vorwiegend unaufmerksamer Typ, ADS, ohne starke Hyperaktivität. Und heute wird der Begriff ADS nicht mehr als eigenständige Diagnose verwendet, sondern als Aufmerksamkeitsdefizitsymptomatik ohne Hyperaktivität als Teiltyp von ADHS klassifiziert. Dann gibt es den zweiten Typ, das ist vorwiegend hyperaktive Impulsertyp, das ist der ADHS-Typ. Und es gibt den kombinierten Typ, Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität plus Impulsivität. So, da haben wir schon mal die erste Theorie hinter uns.
Sehr gut, genau. Ja, Marlina, jetzt hast du das schon ganz toll erklärt. Kannst du unseren Hörern denn vielleicht noch erklären, was denn da im Gehirn passiert?
Ja, ich versuche das mal so kurz zusammenzufassen, weil es natürlich ein Riesenthema. Also bei ADHS werden die Botenstoffe Dopamin und Neuroadrenalin im synaptischen Spalt zu schnell wieder aufgenommen. Es entsteht ein Ungleichgewicht, wodurch die Signalübertragung zwischen Nervenzellen abgeschwächt bzw. beeinträchtigt ist und infolgedessen können die Reize dann schlecht gefiltert werden, was zu einer ständigen Reizüberflutung führt und Betroffene haben dadurch Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeitssteuerung, Impulskontrolle, der Regulation von Hyperaktivität. Also es kommt quasi alles ungefiltert im Hirn an. Dabei ist es wichtig zu sagen, dass die Diagnose wird nicht so durch so einen ganz einfachen Test, sondern durch eine umfassende fachärztliche Untersuchung gestellt. Und zuständig sind in der Regel für so eine Diagnose Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie bei den Erwachsenen und Kinder- und Jugendpsychiater bei Kindern und Jugendlichen. Dann gibt es noch klinische Psychologen, Psychotherapeuten mit Spezialisierung auf ADHS und in speziellen Fällen Neurologen oder auch eine ADHS-Ambulanz an der Universitätsklinik.
Okay, ein paar Dinge hast du jetzt schon genannt, aber wie verhält sich denn ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener wirklich?
Genau, also ein Kind mit einem Aufmerksamkeitsdefizit hat Schwierigkeiten, sich länger auf eine Aufgabe zu konzentrieren, macht gerne Flüchtigkeitsfehler, Unaufmerksamkeit gegenüber Details, ist leicht ablenkbar durch äußere Reize, Probleme, Aufgaben zu Ende zu bringen oder auch Vergesslichkeit und Desorganisation. Bei der Hyperaktivität ist so eine innere ständige Unruhe, immer so auf dem Sprung sein, auch nie irgendwie so ganz ruhig sitzen können, zappeln, herumlaufen, ein Redetrank oder auch die Kinder, die die ganze Zeit so kippeln, wenn sie irgendwo auf dem Stuhl sitzen. Genau, Schwierigkeiten einfach allgemein still zu sitzen oder auch ruhig zu bleiben. Dann gibt es noch die Impulsivität. Ja, ganz typisch handeln, bevor man nachdenkt. Also da steht der Impuls quasi im Vordergrund und erst dann setzt quasi das Gehirn an, drüber nachzudenken. Dann ein Unterbrechen anderer bei Gesprächen oder ein ganz ungeduldiges Verhalten. Platzen oft mit den Antworten heraus, bevor die Frage überhaupt beendet ist, weil sie unbedingt, der Impuls ist schon da, jetzt unbedingt die Antwort zu geben. Schwierigkeiten, Konsequenzen des eigenen Handelns abzuschätzen. Auch eine geringe Frustrationstoleranz kann dabei sein und häufige Wutausbrüche oder schnelle auch Verletzbarkeit, so im emotionalen Bereich. So, genau, jetzt gehen wir weiter, was dann oft so der, sag ich mal, klassische schulmedizinische Weg ist, wenn man den einschlägt, geht man oft zu einer Psychotherapie und da gibt es dann in der Regel eine kognitive Verhaltenstherapie, die zielt darauf ab, das Stören der Verhaltensweise abzubauen und positive zu fördern, indem Strategien für Selbstorganisation, Selbstkontrolle erlernt werden. Es gibt auch in der Regel ein Elterntraining. Eltern lernen, ihr Kind liebevoll und konsequenten Strukturen zu geben. Und es wird auch oft gibt auch eine Zusammenarbeit mit Schule oder Kindergarten, Anpassung im schulischen Umfeld oder Unterstützung des Kindes zu erreichen, indem man da einfach eng zusammenarbeitet. Dann gibt es auch oft noch die Möglichkeit, ergänzend Medikamente dazu zu nehmen. Da muss man aber dazu sagen, wir kennen es nicht so, dass es nur Medikamente gibt, sondern dass das immer dann im Zusammenhang eben mit so einer Psychotherapie zusammen ist. Heute haben wir als Gast zu dem Thema alternative Wege bei ADHS und ADS den Holger Mehner zu Besuch. Und auch die liebe Dani arbeitet in ihrer Praxis mit Kindern mit ADHS und ADS. Dani, ich kenne dich zuhör, du brauchst dich nicht mehr vorstellen, aber lieber Holger, stell du dich doch bitte kurz unseren Hörern und Hörerinnen einmal vor.
Ja, hallo, liebe Dani, liebe Marlina.
Hallo.
Ich bin der Holger Mehnert und ich bin seit über 20 Jahren Physiotherapeut, seit knapp 11 Jahren Heilpraktiker, seit 10 Jahren in eigener Praxis bei mir in Karlsfeld tätig und habe in dem Schwerpunkt immer Orthopädie, Neurologie abgedeckt, aus der Physiotherapie kommt und bin darüber dann auf den Heilpraktiker gekommen und habe da aber mich ganz klar für den Weg der neurofunktionellen Integration entschieden. Da erzähle ich euch später sicher noch irgendwas dazu, was ihr wissen wollt, aber das ist so der Schwerpunkt, den ich mir medizinisch gesetzt habe.
Wir freuen uns, dass du da bist und sind ganz gespannt, was du zu berichten hast zu dem Thema. Und ja, wir starten jetzt einfach mit der ersten Frage. Dani, du darfst gerne anfangen. Welchen alternativen Blick kann man auf dieses Thema denn einfach noch haben?
Ja, also ich denke, mein Hauptbeweggrund oder mein alternativer Blick oder Ansatz und der auch ganz viele Reflexintegrationstrainer die RIT anbieten, ist es, dass letztlich die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit dieser Symptomatik in unserer Welt nicht krank sind, wie es zum Beispiel die Schulmedizin klassifiziert. In unserer Welt haben die Betroffenen zum einen einfach ein nicht gut vernetztes Gehirn, also sprich die unterschiedlichen Gehirnareale, sind aus unterschiedlichen Gründen nicht so miteinander verknüpft, wie es sein könnte und sein sollte. Also bildhaft gesehen kann man sich vorstellen, die unterschiedlichen Gehirnareale sind wie Dörfer und da gibt es Straßen dazwischen. Und dieses Straßennetz ist halt sozusagen nicht so miteinander verbunden, damit der Verkehr sozusagen flüssig fließt. Außerdem kann ich immer wieder beobachten, dass während des Bewegungstrainings die Modulation sich verbessert, das heißt die Reizweiterleitung im Rahmen des Trainings sich verändert und teilweise sehr stark verbessert. Das heißt, am Anfang des Trainings merke ich zum Beispiel, dass der Straßenbelag vielleicht eher ist wie so eine Eisfläche, ja, wo die Reize ganz schnell drüber gehen. Oder es ist eher die Schotterstraße, wo ganz viele Maulwurfshügel dazwischen liegen, dass die Reize eben nicht so gut ins Gehirn weitergeleitet werden. Das heißt, entweder der Verkehr scheint eben stockend, blockiert und es ist Stau oder es ist total überlastet, weil zu viele Reize ins Gehirn einströmen. Ich denke aber schon, dass der wichtigste sozusagen Gedanke oder Ansatzpunkt ist, dass der Klient in unserer Welt einfach nicht krank ist, weshalb Reflexintegration eben auch keine Therapie ist.
Ja, Holger, jetzt darfst du gern auch noch was dazu sagen, was du da für Erfahrungen also so hast.
Schon wunderbare Vorarbeit, kann ich da nur sagen, aus Männersicht ja genauso mit dem Schwerpunkt aus der neurologischen Perspektive. Also was mir immer ganz, ganz wichtig ist bei sowas, man muss immer die Individualität beachten. Ja? Also da kommen Kinder, Eltern, die haben ja alle ihre eigene Persönlichkeit. Ja? Und was wir nicht machen sollten, ist alles in den Topf werfen mit einem Überbegriff, egal wie man das jetzt nennt, ADS, ADHS, weil du hast sehr viele unterschiedliche Probleme oder Ursachen, die sich am Ende in der gleichen Symptomatik äußern können. Ja? Und wenn wir jetzt auf die Kinder schauen, ist mein Anliegen immer mit der Therapie, die ich dann probiere, immer zu hinterfragen, so, okay, was ist denn jetzt in deinem System ganz individuell los? Ja? Und wenn da zwei Kinder sitzen, die genau die gleiche Symptomatik haben, ist es am Ende trotzdem in der Ursächlichkeit wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ja? Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man die Individualität bei sowas beachtet und dementsprechend dann ganz genau versucht, passend darauf einzugehen.
Genau, also ich stelle es auch genauso fest, wie du sagst. Und ja, jedes Gehirn ist anders und jedes Gehirn lernt auch anders.
Und ich finde, das ist ja auch das Spannende bei diesen Themen, dass es eben nicht alles gleich ist, sondern dass es ja auch so spannend ist, könnte ich mir auch vorstellen, in deiner Arbeit das so rauszufinden.
Ja, das
wo ist denn eben die Ursache? Das ist wahrscheinlich das, was dir auch Spaß macht, nehme ich an.
Komplett, das ist genau das, was mich antreibt.
Auf die Forschungsreise zu gehen.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. So geht es mir auch.
So, genau, die nächste Frage. Wie arbeitet ihr oder beziehungsweise was sind eure Methoden mit Kindern und Jugendlichen, die ADHS oder ADHS haben oder die auch am Anfang erst einmal nur Probleme bei der Aufmerksamkeit, Hyper- oder Hypoaktivität oder Probleme in der Impulskontrolle haben und vielleicht auch aus diesem Grund zu euch kommen in die Praxis?
Ja, da beginne ich gleich wieder mit einer Antwort. Und zwar, die meisten Leute kommen oder ganz viele Leute kommen zu mir in die Praxis eigentlich über den klassischen schulmedizinischen Weg. Die fragen nämlich an wegen eines Konzentrationstrainings. Das hast du ja auch schon ein bisschen eingehend beschrieben. Also in meinem Fall, ich bin Marburger Konzentrationstrainerin und darüber kommen eben die ersten Anfragen. Und ich erkläre dann den Eltern immer, dass das eine tolle Möglichkeit ist aus der Verhaltenstherapie, wo der Klient lernt, seinen Arbeitsplatz reizarm zu gestalten, die Arbeitsaufträge kleinschrittig zu lesen und wiederholen lernt. Das heißt, so eine innere Sprache entwickelt und sich immer wieder die Frage stellt, was soll ich denn eigentlich tun? Das wird überwiegend vom Kleinhirn und eigentlich auf der Großhirnrinde geleistet und ist auf alle Fälle eine gute Methode. Aber ich habe ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, Reflexintegration. Bei Kindern, Jugendlichen, aber eben auch Erwachsenen über 4 Jahre noch frühkindliche Reflexe aktiv sind, die es eigentlich gar nicht mehr sein sollten, ist das Marburger Konzentrationstraining oder überhaupt ein Konzentrationstraining zunächst erstmal die falsche Wahl. Warum? Weil, wir haben ja gesagt, Ein Reflex, das heißt, auf einen Reiz folgt immer eine Reaktion. Das heißt, das Kind sitzt bei den Hausaufgaben und draußen fährt ein Motorrad vorbei. Es ist also ein auditiver Reiz und das Kind muss sofort dahin sehen. Oder der Banknachbar in der Schule, der kramt gerade in seinem Federmäppchen. In dem Fall ist es eher ein visueller Reiz. Und in beiden Fällen beendet das Kind die Tätigkeit und blickt einfach dorthin, wo es halt gerade abgelenkt in Anführungszeichen ist. Das heißt, die Reflexe werden auf Hirnstammebene verarbeitet. Das Gehirn kann sozusagen den Reiz noch gar nicht anders verarbeiten, als wie einfach zu reagieren. Und es kommt noch gar nicht auf die Großhirnrinde. Das heißt, da fehlt wieder diese Vernetzung, um drüber nachzudenken, oh, was ist denn jetzt eigentlich gerade passiert? Ja, ich wende mich gerade dahin.
Und das, finde ich, ist so der große Unterschied jetzt zu jemand, der nicht dieses Problem hat, sozusagen. Wir können so einen anderen Reiz unterdrücken. Ja, also wenn jetzt neben mir eben jemand, weiß ich nicht, ein Radiergummi radiert und das macht ein Geräusch, dann muss ich da nicht hinschauen. Ja, aber das Kind, was dieses Problem hat, muss dahin schauen. Es möchte sich auch nicht ablenken, aber es muss dahin gucken.
Also normalerweise filtert das Gehirn.
Genau.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ja. Genau.
Und selektiert, was ist wichtig und unwichtig.
Und mir ist immer wichtig zu sagen, auch diese Kinder mit ADS oder ADHS, die wollen sich konzentrieren.
Unbedingt.
Und die wollen gut sein und die wollen das richtig machen, aber die können einfach nicht. Also das, manchmal kann man schon auch so sagen, oh Mann, die können einem dann manchmal auch kurz so leid tun, gell? Weil sie wollen es ja auch gut machen und richtig.
Also ich wenn der Klient sozusagen den ersten Termin bei mir in der Praxis hat, werbe ich immer so sehr bei den Eltern um Verständnis, weil ich gerade sage, schaut mal her, euer Kind bemüht sich und der kann gerade nicht anders, weil das eine eben das Sehen nicht so gut vernetzt ist oder das Hören nicht so gut vernetzt ist. Also es hat ja ganz unterschiedliche Aspekte, wie was diese Vernetzung dann letztlich auch mit anbelangt. Frühkindliche Reflexe, also anhaltende frühkindliche Reflexe. Es gibt ja sozusagen, oder es gibt ganz viele frühkindliche Reflexe, aber jetzt eher der mit ADS, ADHS in Verbindung zu bringen sind zum Beispiel der Fluchtlähmungsreflex. Das ist der Schutz- oder Stressschutzreflex des Babys im Mutterleib vor dem Stress der Mama in der Schwangerschaft. Der ist auf Augenkontakt auszulösen. Dann gibt es den Moro-Reflex, das sind eher so Nabelschnur-Themen. Dann gibt es noch den tonischen Labyrinth-Reflex, den symmetrisch-tonischen Reflex, aber eben auch den spinalen Galant-Reflex. Und letzterer ist ein sehr, sehr spannender Reflex. Das sind oft, der Betroffene wurde oft via Kaiserschnitt geboren oder einfach viel, viel, viel zu schnell. Das spricht der verschließt sich eigentlich so oder integriert sich sozusagen mit der Geburt. Und bei ihm ist es dann so, dass zum Beispiel eine spätere oder mangelnde Blasenkontrolle auch ausgebildet wird. Das heißt, der Klient, der geht entweder nie auf die Toilette oder eben wegen jedem Tröpfchen. Und da fällt gleich wieder die Impulskontrolle auf. Ja, also man denkt, man spürt es nicht richtig, aber da geht es einfach wirklich so, dass man einfach diese Reizweiterleitung aus der Blase einfach noch nicht so entsprechend eben leisten kann. Und auch das Kurzzeitgedächtnis ist davon betroffen. Das heißt, ich lerne mit meinem Kind immer und irgendwie kann sich es dann final doch nicht das merken, was wir vielleicht gerade eben besprochen haben. Und die Eltern sind oft so, dass ich sage, ich habe ihm schon 100-mal gesagt, wie man es richtig schreibt und es funktioniert immer noch nicht. Mhm. Genau, das heißt also, kann man wirklich mit dem spinalen Galant-Reflex in Verbindung setzen. Das heißt, wenn eben noch anhaltende frühkindliche Reflexe aktiv sind, dann kann man das durch ein Bewegungstraining, kann man sozusagen die fehlenden Straßen dort bauen, wo eigentlich jetzt noch gefühlter Urwald ist. Und das Bewegungstraining wird dann einmal im Monat in der Praxis angeleitet und die Eltern trainieren die folgenden Wochen drauf. Das Training eben dann zu Hause für 5 Tage die Woche, machen 2 Tage eine Pause. Und genau, so wird es sozusagen fortgeführt, bis alle Reflexe, die noch aktiv sind, miteinander integriert sind und eben nicht mehr aktiv getestet werden können. Und falls ich das vielleicht noch erzählen darf, außerdem arbeitet RIT bei den Übungen mit einer Musik, der bilateralen Hemisphärenstimulation, welches das Gehirn in einen entspannten Zustand bringen soll oder soll eigentlich mehr, weil es es nicht immer tut, indem es möglich ist, einfach leicht, dauerhaft und auch schnell zu lernen. Und da kommen wir dann noch dazu, wenn die nächste Frage kommt. Aber jetzt, Holger, zu dir. Was hast du zu berichten?
Ja, also sehr gern direkt darauf aufbauend, auch gleich so ein paar Schlagworte mit den Reflexen ist natürlich ganz interessant, weil das ja, wie du schon gesagt hast, über den Hirnstamm läuft. Im Hirnstamm werden die ganzen Automatismen geregelt. Das heißt, der Blutdruck, die Durchblutung, Blutzuckerregulation, Atmung, alles Sachen, über die wir halt nicht nachdenken, oder nicht nachdenken müssen. Ja, wir können das natürlich bewusst beeinflussen. In dem Fall dann manchmal eben nicht, wenn die Verbindung zum Großhirn nicht so gut ist. Und so ist auch die Herangehensweise von dieser neurofunktionellen Betrachtung. Man muss sich einfach vorstellen, man kann das halt jetzt ganz individuell versuchen rauszutesten. Ja? Das heißt, das Gehirn kriegt aus allen Zellen vom Körper Informationen. Wir sagen einfach Input dazu. Und diese Informationen beinhalten verschiedenste Bereiche. Ja? Die gucken wir uns gleich noch an. Alle Infos müssen verarbeitet werden. Das ist der nächste Prozess. So, in welchen Bereichen auch immer, sei jetzt mal dahingestellt. Aber alles muss miteinander vernetzt sein. Das ist dafür die Bedingung. Ja? Und letztendlich gibt es als Schlussfolgerung dann einen sogenannten Output. Also du bekommst einen Input aus den Zellen, verarbeitest den und kreierst einen Output. So. Was wir sehen bei Kindern, bei uns Erwachsenen, bei uns selber auch, ist ganz oft natürlich der Output. Wenn wir jetzt in der Praxis sind und irgendwelche Tests machen oder wenn uns Eltern erzählen, was die Kinder machen, das ist ja schon die Aktivität vom Gehirn. Ja? Und was wir halt oft noch nicht mit auf dem Schirm haben, ist dann eben so, okay, was ist denn eigentlich mit dem Input? Also sprich, welche Systeme bieten welche Qualität an Informationen und kommt das überhaupt gut? Kann das Gehirn das überhaupt adäquat verarbeiten? Also ist vielleicht in der zweiten Stufe das Problem. Ja?
Genau,
oder ist dann die Output-Leitung am Ende das Problem?
Ja, genau. Ja?
Und bei dem Input gibt es jetzt, um das mal so kurz ein bisschen einzuteilen von der Vorstellung, gibt es eben zum Beispiel einen Teil, den nennt man Interozeption. Interozeption kann man sich schon so ein bisschen ableiten von innen kommend. Das sind so biochemische Informationen. Ja? Also wie ist mein Blutzucker, wie ist mein Blutdruck? Ja? Ich habe die Exterozeption von außen, da gehört halt das Sehen dazu, ganz wichtiger Faktor, Sehen, wenn wir später noch ein paar Beispiele hören. Das Hören, Akustik, ganz wichtig, Schule, Sehen, Hören, fällt zusammen.
Das sind auch einfach nach wie vor die Sachen, was bei uns lernen, ja, passiert bei uns noch in unserem Schulsystem am meisten noch über Sehen und Hören.
Genau,
ja.
Sehen, Hören, gerade auch dann Lerntypen, ne, wenn man das jetzt dann weiterführt. Ne? Also du hast Sehen, Hören, Riechen, ist auch noch ein externer Faktor. Und was dann aber auch kommt, wir haben Informationen aus den Organen, wie die sich bewegen, Viszeromotorik, ja, dass wir merken, in welcher Position sind unsere Organe, klemmt sich da was ein. Das gibt ja wieder meinem Gehirn irgendeine Meldung, aus dem ich wieder was machen muss. Ja, also unsere Positionen vom Körper spielen eine Rolle. Man nennt das auch Propriozeption. Das ist dann eher der Bezug auf die Gelenke und Muskelspannung und so. Und aus denen sieht man manchmal sogar Lerntypen. Ja, ich war immer ein Typ, ich musste immer was lesen. Also ich habe das immer gelesen, habe mir das visuell abgespeichert. Und wenn mich jemand was gefragt hat, wusste ich, das steht irgendwo links oben auf der Seite. Ja.
Das ist tatsächlich mein schlechtester entwickelter Bereich. Ich kann über Lesen gar nicht lernen. Ich bin ein visueller Typ.
Genau.
Und mir geht es genauso wie dir.
Spannend.
Ich habe auch meine Vokabeln, ich war leider nicht in Latein so gut und habe mir die Lateinvokabeln oft farbig auch sogar noch aufgeschrieben. Und dann wusste ich auch, wenn halt eine Prüfung war, dass ich das oben links in Rot geschrieben habe. Ja. Aber leider hat es nicht gereicht, dass mir dann die Vokabel eingefallen ist. Ich wusste genau, wo die steht. Ich wusste genau, welche Farbe. Aber es hat nicht immer gereicht, dass mir dann noch die Vokabel noch eingefallen ist.
Es gibt ja zum Beispiel auch Lerntypen, die müssen sich bewegen dabei. Mhm. Ja, die müssen rumlaufen. Ja, da denkt man so, hey, was ist mit dem los? Mhm. Ja, so ein Zappel-Philipp, ja, wie man da früher gern gesagt hat. Und am Ende brauchen die aber die Bewegung, die Aktivität, die Hirndurchblutung, um da vielleicht irgendwas besser zu vernetzen. Ja.
Und oder das Anfassen tatsächlich. Also das kommt in unserem Schulsystem leider oftmals zu kurz auch. Genau, einfach das durchs Taktile eben zu lernen.
Ich habe jetzt vor kurzem erst ein Video gesehen von einem Jungen, glaube 12 Jahre oder so, hat irgendeinen riesen Mathe-Weltrekord aufgestellt, bin ich der Meinung. Ganz viele Zahlen nacheinander zusammenrechnen in kurzer Zeit. Er hat einfach Zahlen gesagt, kriegt bam, bam, bam und der hat alles zusammengerechnet, ja. Und die haben den aber dabei gefilmt und haben so gezeigt, wie der das macht. Und der hat die ganze Zeit in seine Hände getippt. Ja, der saß die ganze Zeit nur da und hat mit der rechten Hand bim, 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 hat die ganze Zeit auf die Hände geklatscht, ja. Wo du so von außen gedacht hast, so ist der, also der lenkt sich ja selber ab, was ist denn los? Der muss sich ja konzentrieren. Aber der hat mit diesem Rhythmus, hat er sich, keine Ahnung, irgendwas abgerufen im System und konnte es dadurch viel, viel schneller ausrechnen und sagen, ja, das wird mich jetzt wieder kirre machen, ja, wobei ich, wenn ich telefoniere, immer rumrenne, ja, also jeder hat so,
da hat wieder sein,
genau, jeder hat so sein Steckenpferd, ja, genau, aber das zu dem, zusammenfassend zu dem Thema, also wir gucken uns das so aus der Idee an, Input, Verarbeitung, Output und testen dann die verschiedenen Systeme durch und schauen einfach, wenn man es so nennen kann, wann haut es den Schalter aus dem Netzwerk raus? Ne? Wann sagt das System so, das kann ich nicht, da gibt es irgendeine Verbindung, habe ich nicht auf dem Schirm. Und das ist das, was wir stabilisieren wollen. Ja? Und welche Leitung das auch immer ist, das ist mir am Anfang völlig egal. Also das will ich vorher gar nicht bewerten oder interpretieren, sondern wieder ein Patient, also in der Therapie gibt es ja so einen Spruch, man muss den Patienten da abholen, wo er sich gerade befindet. Ja? Also das heißt, das ist jetzt der Stand, also gucken wir, was können wir jetzt besser machen.
Genau, und weil du ja auch immer so von sprichst, das wird dann getestet oder geschaut. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert oder wie du das machst, aber ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich nicht so drunter vorstellen, wie das abläuft. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz erklären.
Also, wer hat das das erste Mal erlebt, der denkt echt, der ist im falschen Film. Zumindest die meisten jedenfalls. Ja, das ist ein rein manuelles Verfahren. Also man setzt einfach Berührungsreize, natürlich auch verschiedene. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich leicht drüber streiche über ein Gewebe oder ob ich stark ruppel oder richtig antriggere, ja, mit irgendwas. Und am Ende reagiert ja das Gehirn mit einem Reiz. Man kann das relativ gut abrufen über zum Beispiel einen Muskeltest. Ja, das nennt man so Muskelfunktionstest. Viele verwechseln das mit Kinesiologie. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Man benutzt eigentlich einen ähnlichen Reiz. Ja. Das heißt, wenn man die Hand auf den Bauch legt, ja, tauscht man ja Informationen aus. Ihr müsst es ja merken, wenn ich euren Bauch anfasse, wäre es ganz schlau, wenn euer Gehirn das mitkriegen würde. Mhm. Ja. Das heißt, du setzt erstmal einen taktilen, mechanischen Reiz. Und über die Nervenbahnen, die für diesen Bereich zuständig sind, wird das ja ans Gehirn geleitet. So, das Gehirn wertet das aus und reagiert. Thema Output. Ja. Und jetzt kann man die Output-Leitung über eine Muskelfunktion testen. Das heißt, bleibt ein Muskel stabil, habe ich das Gehirn nicht verwirrt. Ja. Habe ich aber irgendwo einen Bereich vom Körper erwischt, wo das System sagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich kann das nicht richtig zuordnen oder ich finde den Reiz komisch oder keine Ahnung, ich verarbeite das jetzt einfach nicht gut. Ja, dann wird der Output doch schlecht. Das heißt, dann wirst du den Muskel nicht aktivieren können. So können wir uns so ein bisschen durchscannen und sehen das dann halt.
Ja, da werden sich jetzt trotzdem viele Eltern auch wiederfinden. Also wir arbeiten mit dem kinesiologischen Muskeltest. Genau.
Genau, also deswegen, viele denken, das ist dann Kinesiologie, aber es ist ja am Ende nur wahrscheinlich ein sehr ähnlicher Muskelfunktionstest. Die Frage ist aber immer, was frage ich denn? Also was will ich vom System wissen? Ja. Ja? Und das macht dann wahrscheinlich nochmal einen Unterschied in der Antwort.
Natürlich. Genau, wobei natürlich es auch Reflexe gibt, da ist Reizreaktion natürlich auch offensichtlich, komplett. Bei uns in unserem Bereich auch. Ja. Genau.
Ja, jetzt kommen wir zu einer ganz großen Frage. Da, glaube ich, gibt es sehr längere Antworten von euch.
Noch länger.
Noch länger, genau. Ist ja halt heute ein großes Thema auch.
Ja, genau. Zum Thema halbe Stunde.
Ja. Was sind denn eure Erfahrungen mit euren Methoden? Und da gibt es wahrscheinlich jetzt ja nicht nur eine Antwort, weil wir haben ja vorher schon das Thema gehabt, dass jeder Patient, jeder Klient individuell ist. Und genauso werden die Erfahrungen wahrscheinlich auch sein. Dani, magst du wieder starten?
Ja, ich fange gern an, genau. Also bei uns füllen zuerst die Eltern einen zum Rittstart einen Elternfragebogen aus. Den bringen sie mit zum Ersttermin und zum Anamnesegespräch. Genau, also wer sich aktuell dafür interessiert, unter www.pepsi.de oder unter www.ritt-reflexintegration kann man sich einen Fragebogen downloaden. Bei mir auf der Praxis können sogar Erwachsene sich einen Fragebogen downloaden. Genau, und das gibt den Eltern mal so eine kleine Möglichkeit oder Einschätzung zu sagen, ah, okay, wer vielleicht Reflexintegration, das Mittel der Wahl. Genau. Auf der Homepage www.rittreflexintegration.de gibt es auch noch für uns. Wir werden ja mittlerweile ganz schön weit gehört, auch in anderen Ländern. Genau, gibt es auch eine Therapeutensuche oder eine, ist es ja keine Therapeut, um Gottes Willen, falscher Versprecher, eine Trainersuche, die im Umkreis sozusagen gestellt werden kann. Genau, die meisten Eltern erzählen tatsächlich zu dem jeweiligen Termin schon, dass es eine positive Veränderung gibt in den, ja, Bereichen, die du vorhin eben genannt hast, Aufmerksamkeit, Impulskontrolle, dass es einfach sozial auch besser funktioniert bei den Kindern zu Hause oder generell auch auf dem Pausenhof oder im Klassenverbund. Ja, manche Eltern sind da total wach und das ist richtig toll. Die kommen schon mit dem Zettel und sagen, ah, ja, wissen Sie, Frau Lange, jetzt müssen wir Ihnen mal erzählen, was sich alles verändert hat. Und dann gibt es aber auch die jetzt vielleicht nicht so gute Beobachter sind und genau, wo aber trotzdem auch manchmal da schon das Kind auch erzählen kann, ja, in der Schule klappt das oder das jetzt besser. Nach der Beendigung des Trainings füllen dann die Eltern auch nochmal so einen Elternfragebogen aus. Und da tatsächlich ist meistens oder in ganz vielen Fällen zu sehen, dass die meisten Eltern das Training tatsächlich empfehlen würden. Ja, das ist ja schon mal was eine ganz wichtige Geschichte. Und ich habe tatsächlich auch in dem Rahmen Familien, die ja, da sind jetzt die Kinder fertig und da sagt dann die Mama, oh, jetzt möchte aber ich oder jetzt möchte dann der Papa. Also da geht es nicht nur natürlich um ADHS-Themen, sondern auch um andere Thematiken. Genau, was ich auch immer eine total schöne Sache finde, weil dann auch die Kinder merken, hey, Papa und Mama trainieren auch. Genau, auch die haben manchmal ein nicht gut vernetztes Gehirn. Genau. Außerdem beobachte ich tatsächlich, habe ja vorhin erzählt, dass die Ritttrainer mit bilateralen Hemisphärenstimulation, also mit dieser Musik arbeiten. Und das ist total schön, weil da sieht man tatsächlich so ein bisschen, wie die Modulation des Gehirns funktioniert. Das hast ja vorhin du gesagt. Mhm. Erstmal hat man den Input sozusagen und dann wird das ja verarbeitet und hinterher auch der Output. Und in dem Fall beobachten wir dann, dass der Output einfach da ein anderer ist. Das heißt, ich habe auch unabhängig dessen die Klienten sind vielleicht am Anfang mit der Musik gleich nach einer Minute total müde und schläfrig. Ja. Und dann gibt es ich glaube, die könnten 2 Stunden die Musik hören und die wären auch nicht schläfrig. Also beides ist sozusagen ja nicht unbedingt so eine ganz gesunde Verarbeitung. Beides sind eher Extreme. Und gleichzeitig ist es aber dann auch so, dass ich habe hier bei mir so ein Karussell, das sich wirklich sehr, sehr schnell dreht. Und am Anfang sind die Klienten, die setzen sich da natürlich aus Spaß drauf. Und die einen hüpfen da gleich wieder runter, weil sie sagen, oh, mir wird total schwindig, mir wird schlecht, ich muss sofort absteigen. Sind aber dann trotzdem immer wieder fasziniert und gehen trotzdem immer wieder hin. Das ist auch sehr bezeichnend, finde ich, für ADHS. Und dann gibt es die sitzen da wirklich, die würden da eine Stunde drauf stehen oder drauf sitzen, die sind so, müssen so schwindelig sein und die stehen aber dann ganz gerade auf und können auch noch ihren Weg normal gehen, was auch nicht im Bereich des Normalen ist. Und wir sehen einfach, dass im Laufe des Trainings sich da diese Modulation einfach, oder ich kann das feststellen, dass sich diese Modulation dann total verändert und die Eltern berichten das tatsächlich auch auf Reaktionen von der Musik von zu Hause.
Ja, danke Dani. Ja, Holger, jetzt bin ich gespannt, was du da in dem Bereich zu erzählen hast.
Ich jetzt gucken, dass ich den Rahmen nicht sprenge. also auch nochmal so ein bisschen ausgeholt vielleicht. Ne? Ich komme ja da grundlegend aus der Physiotherapie und hatte natürlich auch oft Kinder dann mal, die auch wegen diversen Sachen kommen, sei es einfach mal ungeknickte Sprunggelenk beim Sport, aber natürlich auch irgendwie Kraftdefizit der Haltungsschulung und so. Und da muss ich echt sagen, da fand ich das am Anfang immer ein bisschen zäh mit Kindern. Also nicht Kinder selber, sondern so diese Möglichkeiten. Ja? Weil man muss ja irgendwie das auch hinkriegen, das, was man da mit den Kindern trainiert, ja auch überhaupt erstmal kinderfähig zu machen. Mhm. Ja? Also ich meine,
der pädagogische Aspekt sozusagen.
Voll anders, ja. Voll anders als jetzt mit einem Patienten, der da wegen den Knie kommt. Da sagst du, hey Jörg, auf die Beinpresse, mach deine Übung, stretch ein bisschen. Beim Kind ist das nicht ganz so einfach. Ne? So, dann gibt es da noch Eltern, die du natürlich auf immer mit dabei hast. Musst du auch erstmal lernen, damit umzugehen. Das ist immer wieder bei Individuen. Ne? Da tickt jeder anders. Jeder kommt ja mit einem anderen Erfahrungsschatz. Kommt man wieder aufs Gehirn. Ne? Was hat das Gehirn für Erfahrungen gemacht? Wie reagieren die? Wie gehen die dann noch später mit den Kindern um? Ja? Die einen meinen es gut und animieren das Kind zu Hause zum Üben. Ja? Und vielleicht ist das aber gar nicht so wichtig. Vielleicht war auch meine Übungsauswahl nicht gut. Ja? Vielleicht habe ich denen ja irgendwas meiner Meinung nach Tolles gezeigt, was sich aber gar nicht als so effektiv rausstellt. Und jetzt üben die da eine Woche lang, vielleicht nicht so toll, ja. Und das hat mich tatsächlich immer so ein bisschen limitiert in der Therapie. Das hat mir immer so ein bisschen
Ja, war wahrscheinlich unbefriedigt.
Unbefriedigt und gleichzeitig aber dann auch so, keine Ahnung, weiß ich überhaupt, was ich da tue. Ja, also komme ich überhaupt zum Ziel, ja. Und als ich dann in diese neurofunktionelle Betrachtung reingekommen bin, dachte mir, jetzt checke ich es besser.
Da lustig, du hast das ähnliche genau, das Erlebnis.
Genau, das ganz Gleiche. Irgendwie, das eine führt dann zum anderen, genau. Und man denkt sich plötzlich, okay, das ist jetzt habe ich es verstanden.
Ja, genau. Ja. Das ist ja auch ein Entwicklungsschritt, macht man ja selber. Genauso wie die Kinder einen Entwicklungsschritt machen, genauso wie die Eltern ständig Entwicklungsschritte machen, machen wir das therapeutisch auch. Ja, also keiner von uns kann sagen, dass das alles immer super funktioniert. Ja, das ist ja immer so ein Miteinander, ne? Aber was sich bei mir rauskristallisiert hat, seitdem ich im neurofunktionell teste, sind so ein bisschen zwei Themenkomplexe, die sich, ich will nicht sagen, das ist bei 100% der Leute so, das kann man sowieso nicht, aber das ist schon was, wo ich sage, also 95% der Kinder, die bei mir auf der Bank liegen, kann ich fast in zwei Gruppen einteilen. Ja? Ein ganz großes Thema, finde ich, ist Blutzucker und Verdauung. Das ist unglaublich auffällig, dass bei diesen ADHS, ADS-Diagnosen ganz oft diese Energieregulation überhaupt nicht hinhaut, wenn man da durchtestet. Das Gehirn weiß manchmal gar nicht, was eigentlich los ist. Wann brauche ich was, wann brauche ich nichts, in welcher Phase bin ich gerade? Und das beinhaltet natürlich auch dann das Thema Verdauung. Ne? Da funktioniert dann auch nicht immer alles, was sich eben nicht immer zeigt. Also das heißt jetzt nicht, das Kind sagt mir in der ganzen Zeit, ich habe Bauchweh oder ich kann nicht aufs Klo und habe 3 Tage Verstopfung, sondern das sind dann so ganz subtile Sachen. Ja? Du testest raus, findest, da ist was im Magen und hier und da. Und dann sagt auf immer die Mama, ja, manchmal greift er sich da schon mal hin. Manchmal sitzt er schon so ein bisschen gezwickt da und so weiter. Ne?
Und ich finde, die Erfahrung bei Kindern ist ja auch, weil du sagst, die sagen dann nicht, ich habe Bauchweh. Für die ist das ja auch der Normalzustand.
Genau.
Deswegen können sie es auch manchmal gar nicht so sagen. Weil für sie fühlt es sich ja seit Jahren schon so an.
Umso länger die das natürlich haben, umso diffuser wird es dann auch irgendwann. Ne? Und also das ist tatsächlich auffällig, wo man sagt, cool, da kann man angreifen. Aber natürlich individuell getestet. Also man kann das jetzt nicht über alle in den Topf schlagen und sagen, hier, das ist bei jedem der Blutzucker. Nein, es ist nicht, aber es ist auffällig. Ja? Und ein anderes ganz großes Ding sind tatsächlich ganz simpel Stürze. Also welches Kind fällt nicht auf die Nase? Wer hat sich nicht mal in den Kopf gestoßen? Wer rennt nicht mal irgendwie gegen eine Tür oder so, ja? Und das findet man auch, dass man tatsächlich mechanische Störungen direkt am Schädel, an der Dura, an der harten Hirnhaut findet, die das ganze Gehirn versorgt. Ganz, ganz oft großes Thema, wo man denkt, okay, hätte man einfach mal den Schädel in die Hand genommen, ein bisschen Bewegung reingebracht, ob man das dann über so kraniosakrale Techniken, osteopathisch oder so macht oder jetzt erstmal egal, aber auffällig.
Ja, total spannend, also echt, also wir haben ein totales Match.
Ja, noch nie gesehen, noch nie gehört.
Totales Match, genau. Ja. Heute unsere erste Zusammenkunft und ich würde sagen Match, genau. Ja. Also ich kann das ganz Gleiche tatsächlich mitteilen. Also die Klienten, das Erste, was ich mir tatsächlich auch anschaue, ob das Kind oder der Klient noch Knochenblockaden hat, mögliche Knochenblockaden. Ja, eben auch irgendwie, die Eltern erzählen oft, ja, im Geburtskanal stecken geblieben oder Sternengucker gewesen oder Sauglocke, Stürze im Kleinkindalter, eben wie du sagst, vorzugsweise auf der Halswirbelsäule, Kiefer, Zähneknirsch, das ist auch ein Riesenthema, ja, das ist ja auch großes Stresspotenzial, genau, also genau das kann ich genauso sagen. Wir sind damit aber eigentlich auch schon beim nächsten Thema, Marlina.
Holger, warst du fertig?
Ich habe ja gesagt, ich könnte den Rahmen sprengen. Ja?
Wolltest du noch was
bloß dazu mal so Beispiel, ne, so 12-jähriges Kind kommt in die Praxis, Mama, langes Vorgespräch gehabt, halbe Stunde, Telefonat, Riesenthema, Kind soll wieder von der Schule fliegen, ist aber schon auf einer Förderschule, hat ADHS diagnostiziert, wobei keiner wusste, wie das H zustande kam, wenn man das Kind mal kennengelernt hat. So ein bisschen so ein pummeliger, netter Junge, ja, hat man schon gemerkt, so ganz bei der Sache war er dann nicht und so weiter, ne. Und was kommt raus? Komplett Kopf. Ja? Also das war links, hinten, rechts, vorne, überall Schädel, 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 ein bisschen biochemisch, Blutzuckerregulation, aber tatsächlich mehr mechanisch. Ne? Und was kam raus? Ja, ständig hingefallen, richtiger motorischer Tollpatsch. Ne? Was war jetzt zuerst da? Keine Ahnung. Mhm, ja, ist er erst hingefahren und dadurch hat sich es entwickelt.
Ja. Was war zuerst, Huhn oder
also,
Ei?
Ja, war wahrscheinlich eher erster Sturz und dann, ja, weil zum Beispiel eines der Systeme, das nennt man posteriorer Parietalkortex, hinterer Hirnbereich, das ist so Körperschema, Raum um einen herum, der so zack, bumm, schaffe ich es um die Tischkante oder bleibe ich hängen?
Ja, lustig, so, vielleicht sollte ich das auch nochmal anschauen. Mein Papa hat immer gesagt, ich habe keine räumliche Wahrnehmung, weil ich bin auch ganz, gegen Tische gelaufen
ganz
oder sowas.
Thema. Und was kam raus? Am Ende haben wir den Kopf gerade gerückt, jetzt mal so bildlich gesprochen. Ne? Und zack, bumm, zwei Behandlungen später erzählt er, Mathe hat er jetzt eine 2.
Ja.
So, warum? Ja, weil das System besser arbeitet.
Genau, weil das System besser arbeitet.
Das ist ja so in dem Fall spookiger. So ich glaube, viele Eltern können sich so, wenn man das so nur so hört, theoretisch hört, kann man sich das gar nicht so vorstellen, ja, weil natürlich auch viel Wissen dahinter fehlt und so, ja. Aber wenn sie es dann sehen, dann oder
genau,
halt diese.
Man muss es versuchen, simpel zu machen. Also ganz schnell nochmal. Ganz einfach, ne? Im vorderen Hirnbereich hast du Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Impulskontrolle und so weiter. Im hinteren Hirnbereich sitzt das, zum Beispiel das visuelle System oder eben dieser Parietalkortex, der dann dafür zuständig ist, okay, was sehe ich da, wie schätze ich Abstände ein und so. Ja? Und wenn ich halt jetzt immer auf den Hinterkopf knalle oder immer mit der Stirn irgendwo dagegen knalle, dann verändert sich genau dort der Stoffwechsel. Mhm. Ja? Eine Minderdurchblutung, eine Mehrdurchblutung, Immunsystem fährt hoch. Das kann durchaus eine Funktionalität in dem System stören. Das hast du ganz am Anfang gesagt. Wie ist das untereinander dann vernetzt? Ja? Und das sieht man oft bei Kindern, bei mir eher auffällig in einem kleineren Schulalter, also so Grundschulalter, das visuelle System ist ganz oft das Problem.
Ja,
ja, die müssen sich konzentrieren, die gucken vor zur Lehrerin, die müssen in Buchstaben schreiben, den sie noch nie zuvor geschrieben haben. Ja. Die sehen, die hören die Akustik vom Lehrer, von den Mitschülern. Es ist ein gewisser Geräuschkulisse. Du hast das, wir haben uns ja gerade über deinen SAP-Garden-Besuch unterhalten.
Sag ich gerne, erkläre ich gerne, wenn du fertig bist.
Genau das. Es kommen viele Reize auf einmal. Und jetzt musst du performen. Jetzt musst du das A richtig schreiben. Jetzt musst du die Matheaufgabe lösen. Ja? Und wenn das visuelle System nicht mehr ausreichend versorgt ist, du hast keinen Zucker mehr, du hast keine Sauerstoffversorgung mehr optimal, dein Gehirn ist nicht in der Lage, deine Augenmuskulatur so zu steuern, dass du ordentlich lesen kannst, ja, dann steigt irgendwann das System aus. Weil wenn das Gehirn sagt, ich kann nicht mehr, habe keine Energie mehr, kann das nicht mehr umsetzen, dann steigt es aus und wir wundern uns, dein Kind ist unaufmerksam, ja, das hört nach der Hälfte der Zeile auf zu schreiben, das fängt an zu quatschen. Ja klar, wenn das sich ablenkt, quatscht, einen anderen Reiz setzt, stimuliere ich andere Hirnbereiche. Ich fahre den Stoffwechsel hoch. Das ist das, was ich will.
Eigentlich ist es immer schlau.
Ja,
das ist
genau. Das ist total schlau.
Man macht das eine Kompensation.
Ja,
natürlich. Es holt sich Energie.
Total schlau, das stimmt, genau. Ja. Also wir machen das auch so, dass wir mit Kindern tatsächlich auch mit Augenklappe im Reflexintegrationstraining arbeiten. Genau.
Find ich sinnvoll.
Ja, weil wir auch genau sehen, dass da und gerade im Bereich, ich sage jetzt mal LRS, Legasthenie, ist es immer was Auditives und was Visuelles. Ja. Wobei wir immer ganz deutlich sagen, es ist nicht das Organ, was defizitär ist, sondern tatsächlich die Straße, die dahin geht, funktioniert nicht.
Genau. Das ist auch das, was wir uns dementsprechend anschauen. Immer in Zusammenhängen denken. Ja, funktioniert dein visueller Kortex, also das visuelle Verarbeitungssystem, wenn deine Leber gerade mit was ganz anderem beschäftigt ist oder du gerade noch am Verdauen bist. Ja?
Ja.
So funktioniert dieses Zusammenspiel. Und wenn da das Gehirn sagt, bis zum gewissen Punkt, ja, aber irgendwann muss ich dann die Pause reinhauen, ja, dann steigt das Kind halt aus. Und dann müssen wir das versuchen zu regulieren, dem Gehirn zeigen, hey, komm, krieg das mal geregelt.
Ja, ist ja lustig, weil wo es vielleicht vielen klar ist, was du es gerade gesagt hast, zum Beispiel das System ist noch mit Verdauung beschäftigt, dann kann es eben das oder das nicht gerade so leisten, ist es zum Beispiel im Bereich Sport. Ja? Sportler wissen zum Beispiel, was kann ich wann, wie lange vor dem Training oder vor einem Wettkampf essen, damit eben beim Punkt, sage ich mal, X, da wo ich dann performen muss, alles möglichst perfekt in meinem Körper läuft, wissen die, okay, ich kann 2 Stunden davor, kann ich noch das und das essen, damit mein Körper genug Energie hat, genug Zucker hat und so weiter. Da gibt's ja auch genug Studien und so drüber, und die Profisportler haben da ja auch ihre Ernährungsberater und so weiter, weil das ist, im Endeffekt ist es aber, finde ich, auch Kann man es genau eins zu eins umwerten?
Wenn ich das noch sagen kann, ganz kurz. Jetzt stellt euch mal vor, wenn ich sage, ich finde da irgendwas mit Blutzucker. So, was heißt das jetzt? Ne? Dann spricht man natürlich mit den Eltern und sagt, okay, warte mal, wie ist denn euer Tagesablauf? Wie strukturiert ihr Essen? Wie geht das Kind mit Essen aus dem Haus? Oder?
Ja, ganz so, wichtiger so. Punkt.
Ja, ja gibt völlig unterschiedliche Typen. Ja, so, ja. Blutzuckerregulation. Jetzt geht dein Kind in die Schule, hat eine Doppelstunde, was weiß ich,
Englisch. Mathe?
Ja, oder Mathe. Englisch, ja, so und bleib mal in der Grundschule, es hat Deutsch, Mathe, dann kommt die Frühstückspause. So, jetzt haut sich das unten Nutella-Toastbrot rein, genau. Blutzucker schießt einmal komplett durch die Decke. So, eine Stunde später ist der Vollgas dabei und jetzt muss er aber ruhig in der Ecke sitzen und irgendeine Aufgabe lösen. Schwierig. Wie soll das System, wenn es so Vollgas ist, sich da vielleicht konzentrieren? Andersrum, wenn es abstürzt, genau das gleiche in Grün. Ne? Ja. Wenn es im Unterzucker ist, kann es keine Leistung bringen, kann es vergessen.
Ja, so, liebe Eltern, ihr hört, glaube ich, gerade gut raus, wie komplex dieses Thema ist. Und wir sind schon gleich so ein bisschen in die nächste Frage mit, ja, haben wir schon ein bisschen mitbeantwortet, nämlich welche Faktoren können denn eurer Erfahrung nach zusätzlich eine Rolle spielen bei ADS, ADHS? Da habt ihr jetzt auch schon ganz viel dazu gesagt eben, dass eben zum Beispiel Ernährung, Knochenblockade, Stoffwechselstörungen, auch der elterliche Umgang aber mit Regeln und Grenzen oder auch vielleicht Sport, was die da eine Rolle spielen können. Genau. Dani, was möchtest du denn da noch ergänzen?
Genau, ich würde gerne noch meine Erfahrung teilen, eben dass aufgrund von den Knochenblockaden es manchmal so ist, dass die Klienten eine Stoffwechselstörung, das hört sich immer so groß an, darauf entwickeln. Genau, das heißt, aufgrund von der Blockade sind die Nährstoffe, die B-Vitamine, Zink, Selen, Mangan defizitär, was wiederum auch die klassischen ADS, ADHS-Symptomatiken oder Symptome verursachen kann. Und wenn der Kinderarzt sozusagen, der würde die sogenannten Pyrole, um die es da geht, immer im Darm testen. Aber es ist durchaus sinnvoll, eben die den Pyrol-Test im Urin zu testen, da gern auch mal 24 Stunden, weil es sogenannte 24-Stunden-Ausscheider gibt. Und das ist oft an dieser Stelle sehr sinnvoll, um da zu gucken, okay, hat mein Kind vielleicht sogar Symptome, weil es defizitär in diesen Vitalstoffen ist. Und das andere, was du auch schon gesagt hast, was natürlich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist, die von ADS und ADHS betroffenen Kinder und Jugendlichen brauchen halt überwiegend einfach auch mehr Regeln. Und zwar, die müssen einfach ganz klar sein und einfach und verlässlich, weil die auch wiederum Struktur bieten.
Ja, und weil natürlich so eine einfache Antwort oder Aufforderung leichter vom Gehirn zu verarbeiten ist, wie ein komplexes, weiß ich nicht, 1,5 Stunden Diskussion über irgendwie sowas. Genau. Was mir noch wichtig ist, weil ich selber, glaube ich, in dem Bereich Sport da auch schon so Erfahrungen gemacht habe mit Kindern und Jugendlichen. Also gerade die Kinder mit ADHS haben ja doch eben diese Hyperaktivität, haben einfach unglaublich viel Energie. Und dass man das auch durchaus als, sage ich mal, Vorteil sehen kann, diese Energie. Ja, die sind ja quasi, man sagt mal, die sind nicht tot zu bringen, ja. Im Sportbereich ja super. Also ich meine, wie viele Sportarten gibt es, wo es toll ist, ja, genau, dass die keine Erschöpfung zeigen. Genau, und ich finde, da ist auch so dieses andere Positive, dass die erstens dann oft eine positive Erfahrung machen, ja, weil vielleicht ja in der Schule es oft so ein bisschen schwierig ist. Und dann doch oft die Kinder sind, die halt irgendwie doch schneller mal geschimpft werden oder ja einfach vielleicht nicht immer so positive Erfahrungen machen. Und dann kommen die da vielleicht in den Sportverein und sind die schnellsten beim Laufen oder können am längsten durchhalten. Oder genau, das sind einfach so Erfahrungen, wow, was kann ich? Und eben mein ADHS kann auch, ich glaube, es gibt sogar Bücher darüber, die heißen dann irgendwie ADHS, meine Superkraft oder sowas. Mhm. Da geht es, glaube ich, genau um dieses Thema, dass man doch dieses, was man da hat, du hast ja auch gesagt, in deiner Welt sind die ja auch nicht krank, sondern es ist eben anders, ja, und dass man das dann eben nutzt. Und ich glaube, ein ganz bekanntes Beispiel vielleicht, das hat vielleicht auch schon mal jemand gehört, ist Michael Phelps. Mhm. Dem wurde, glaube ich, im Alter von 6 Jahren ADHS diagnostiziert und hat, glaube ich, auch meines Wissens erst mit Medikamenten probiert. Dann lief das aber nicht so gut und seine Mama hat ihn dann zum Schwimmen geschickt. Oh, Gott sei Dank, weil es war recht erfolgreich.
Die Welt hatte was davon.
Ja. Genau, also 23 ja. Goldmedaillen bei Olympia und ich habe da mal was gelesen über ihn und er hat halt gesagt, er konnte halt wirklich seine ganze Energie da reinstecken, was ihm aber auch geholfen hat, dann sich zu fokussieren, ja, auch in anderen Bereichen, weil ihm hat dann auch so dieses Systemsport diese klaren Ansagen. Ich meine, dann sagt der Trainer, ja, 3x200 Kraul oder was weiß ich. Das war so eine ganz klare Ansage. Das hat ihm halt ganz viel geholfen, auch in anderen Bereichen des Lebens da so Struktur zu finden. Und seine ganze Hyperaktivität hat er halt einfach komplett da reingesteckt.
Ja,
und
so schön, weil es macht den Eltern auch wieder Mut.
Denke ich
weil
auch,
es genau. Es ist immer so ein Schlag ins Gesicht, wenn die Eltern ja mit der, ja. Mit der Vermutung von Lehrern oder ja. Was konfrontiert werden. Und das genau. Ist wirklich auch, sehr, sehr schön.
Ganz kurz zu dem Thema, das kannst du ja genauso in deinen Tagesablauf vielleicht auch mal einplanen oder dass man vielleicht mal überlegt, was zu ändern, wenn das Kind nach Hause kommt, ja. Nach der Schule.
Nicht gleich wieder Schularbeiten.
Und jetzt sollst du direkt Hausaufgaben ja. Machen, ja, wo man denkt, okay, wenn der so einen Bewegungsdrang hat oder sie, jetzt ich sage mal er, ne, ja. Ist natürlich alles, ja. Alles sind gemeint, ja. Ja. Ja, vielleicht ist das eine Option zu sagen, okay, komm, geh raus, mach 2-3 Stunden was, ja, sind wir froh, wenn die Kinder halt mal draußen sind und nicht so viel drinnen.
Ja. Ja, oder den Weg tatsächlich von der Schule nach Hause gleich laufen, gell? Das ist ja immer so unser Thema. Ja. Ja. Einfach ja. Gleich das ja, Positive. Genau.
Also einfach da auch so und die Stärken rausfiltern. Genau.
Also ja. vor allen Dingen die Individualität halt haben, vielleicht so einen Tagesablauf auch mal anzupassen, ein bisschen zu verändern und wenn er sich ausgetuckt hat oder sie hat sich ausgetuckt und dann ja, dann fällt vielleicht auch die Hausaufgabe danach wieder leichter oder die Motivation ist da, ja, weil das System diesen Belohnungskick, diesen Dopamin-Effekt hat, so, ah, super, hab mich bewegt, das war toll, Spaß dran gehabt, so, ich bin wieder motiviert, so, okay, setz dich hin, mach Mathe, ja, okay, geil, vielleicht schaffe ich das.
Ja, ja.
Ne? Also das ist ja auch manchmal ein ganz simpler Trick, dass man sagt, ja, warum musst du dich durchsetzen als Elternteil und sagen, du machst jetzt die Hausaufgaben.
Genau, weil das Kind vielleicht einen ganz anderen Rhythmus hat. Genau.
Wenn ja, es die Option ja, gibt, wenn ja. Natürlich danach der Besuch in irgendeiner Schwimmhalle ansteht oder, ja. Oder in irgendeiner Musikschule oder sowas. Oder wir müssen die Schwester abholen oder zur Oma gehen, naja, da muss man halt ein bisschen drumherum planen. Ne? Aber ja. Das
also ich glaube, es kann sinnvoll. Ein ganz toller Weg sein. Ich möchte nicht definitiv. Sagen, dass es bei allen funktioniert, aber ich ja, glaube, genau. Es ist was man ausprobieren kann. Und
Option.
Ich meine, Sport ist immer gesund. Also ist es eine Option. Und ich muss dann unbedingt, das muss ich unbedingt sagen, weil ich selber im Kindergarten also tolle Erfahrungen gemacht habe, gerade bei Kindern, die nicht stillsitzen können oder denen das unglaublich schwerfällt, auch bei den Hausaufgaben, aber auch in der Schule. Es gibt auch so Möglichkeiten wie zum Beispiel das Balancekissen, das Wackelkissen. Das ist gerade für Kinder, die ja. Eben ständig so einen Reiz in ihrem Körper brauchen, um Aufmerksamkeit zu sein. Es ist einfach eine ganz, ganz ja. Einfache Lösung und ich kann es nur bei uns sagen, im Kindergarten, wir bieten das immer Kindern an, denen es schwerfällt, aber die sind so beliebt, auch bei Kindern, denen es gar nicht so schwerfällt, dass wir immer mehr haben, die ja. Wir brauchen, weil es manchmal ein richtiger Streit ist, weil ich glaube, viele empfinden das einfach als angenehm und es gibt ganz, ganz wenig Kinder, die einfach gerne still sitzen.
Aber deswegen ist es ja immer so wichtig, dass man eben da die Blockade löst, weil auch auf der Hüfte kann es eine Blockade geben und dann kann man da gar nicht so gut drauf sitzen. Also ja, das hat ja alles einen Rattenschwanz.
Aber ich wollte nur sagen, es gibt Möglichkeiten, es den Kindern auch einfacher
definitiv.
Zu machen.
Definitiv,
genau. Wer sitzt schon gerne still?
Genau, ganz spannend fand ich eigentlich, dass wir schon auch angefangen haben, mit der nächsten Frage zu beantworten, eben genau, ob haben betroffene Kinder und Jugendliche einen intuitiven Umgang im Bereich Ernährung. Da würde ich tatsächlich, also in meiner Welt ist es tatsächlich so, dass gerade die Kinder, die eben diese anhaltenden Angstreflexe noch haben, dass da die Eltern oft sagen, die sind so heiß auf Kohlenhydrate und das ist total schlau, weil durch diesen erhöhten Kohlenhydratebedarf, sozusagen dieser Cortisolspiegel, ja, der permanent in das Gehirn einströmt, einfach runtergeholt wird. Und das ist total schlau von den Kindern, dann einfach Nudeln und Brot zu essen und damit sie dann sozusagen im Alltag besser laufen können.
Ja, könnte bei manchen aber auch wieder negativ sein, weil wenn du dann wieder in die Unterzuckerung reinfällst, ne, weil du dich zu hoch geschossen hast und dann nicht die nächste Option hast, wieder zu essen, dann schüttest du wiederum Adrenalin, Cortisol aus, weil das die Stresshormone sind, die dann die Zuckerreserve wieder freisetzen. Deswegen Thema Individualität gibt Kinder, die reagieren super auf Kohlenhydrate, mhm, tatsächlich, wo man sagt, ja, super, ist. Mhm. Und andere, wo man sagt, naja, also nach einem Nutella-Brot eine Stunde später irgendwie eine Cola trinken und danach die Brezel, auch wenn da noch Butter drauf ist, das ist vielleicht dann nicht die beste Option, weil dann schmeckt es einfach zu stark.
Genau. Ja,
aber spezifisch jetzt auf das, was du gesagt hast, super.
Ja. Genau, du hattest ja vorhin auch schon das Beispiel Blutzucker und so genannt. Also ich denke, dass auch die Kinder in dem Bereich sehr heiß sind auf Süßigkeiten.
Brutal.
Ja. Brutal. Ich glaube, also, das können wir alle berichten.
Das ist tatsächlich eher das, wo ich so ein bisschen sagen muss bei der Frage. Also können die das einschätzen? Die auf Zucker getriggert sind?
Nein.
Absolut nicht.
Nein.
Vollgas.
Da kommt Reizreaktion.
Komplett, ja. Und umso höher dieser Zuckerspiegel schwankt, ja, wenn das mehr so 30, maximal 40 von dem Blutzuckerspiegel hoch und runter geht, ist das der blanke Stress im System. Ne? Wenn das nach unten geht und zwar von einer starken Spitze stark abfällt, dann ist das alles nur noch dramatisch fürs Gehirn, ne? Weil, oh Gott, meine Energie geht weg, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, und auf einmal kommt da echt so ein Panikmodus. Mhm. Und da empfehle ich immer ein Buch, wenn ich das sagen kann. Das ist ganz simpel, der Glukosetrick heißt das, von Jesse Schubse, also oder in Schub, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich sage aber der Glukosetrick, ja. Kostet 13 Euro. Sehr gut geschrieben, gut bebildert, versteht jeder. Also für mich wäre das eigentlich Pflichtlektüre 9. Klasse. Würde ich sagen. Biologie 9. Alle, Klasse, ja. So Kinder, guckt mal, was euer Nutella-Brot und Cola anrichten kann. Ja. Sehr gut beschrieben, auch für die Eltern echt. Die beschreiben da 10 Tipps. Also von 10 Tipps sind locker für jeden 1 bis 2 umsetzbar. Ja. Und das bringt echt Optionen.
Ja, das Nutella-Brot ist ja auch deswegen ein bisschen verwerflich, weil man sagt ja auch, ich habe ja vorhin so ein bisschen erzählt, die
Schokocreme im Allgemeinen.
Genau, Schokocreme.
Nicht eine Marke.
Entschuldigung,
eine Marke. Genau, so Nutella ist
wie bei Tempo und Taschentuch.
Genau. Ja, also mir geht es da auch sehr stark darum, auch einfach dem Gehirn sozusagen gute Fette oder der Ernährung gute Fette einfach auch zuzugestehen. Man sagt, der Straßenbelag sozusagen, das dient dem Straßenbelag, also schlechte Fette, ich sage jetzt einfach mal Sonnenblumenöl, ist eine Katastrophe. Man sollte besser Rapsöl, hast du auch die Information, nutzen? Oder natürlich Olivenöl, also auf alle Fälle, ich habe ganz gute Erfahrungen tatsächlich gemacht, wenn die Klienten noch irgendwie Lachsöl oder so.
Ja, also Fischöl generell, also Omega-3.
Weil Omega-3 einfach so wichtig ist.
Unfassbar.
Genau, weil es den Straßenbelag besser macht.
Also das Gehirn besteht aus einem sehr großen Teil aus diesen Omega-3-Fettsäuren und wir brauchen dieses EPA und DHA, das sind die zwei, die relevant sind. Das dritte ALA, das ist im Leinöl drin, deswegen empfiehlt man auch oft Leinöl, aber das können wir nur 10-15% verstoffwechseln, umwandeln in die anderen zwei, die wir brauchen. Das können Hühner besser. Also wenn man Hühnern Leinsamen gibt und man dann die Eier isst, hat man mehr Omega-3, als wenn man selber das Leinöl essen. Aber das stimmt, Sonnenblumenöl, größte Katastrophe, hat ein Verhältnis von 1 zu 120 von Omega-3 zu Omega-6. Und das ist tatsächlich was man den Eltern sagen sollte. Also man kann Omega-3-Tests machen, kosten in einem guten Labor 90 Euro. Da kriegt man eine komplette, ausführliche Analyse, habe ich bei mir gemacht, meiner Tochter gemacht. Meine Tochter hatte das mit 12, die hatte ein Verhältnis von Omega-3 von einem Anteil zu Omega-6 23 Anteile. Empfohlen ist 1:1 oder maximal 1:2,5. Das heißt, die war zehnmal so schlecht, wie sie hätte sein sollen, weil die einfach, ich hätte gleich gesagt, ums Verrecken kein Fisch ist. Es ist schwierig.
Ja. Es ist
und da kommt dann so das Thema Lachsöl, also irgendwas, Leinöl, Fischöl, da kann man gucken. Aber das ist echt ein Tipp für die Eltern, das ist eigentlich geht es gar nicht anders.
Ja,
also
ja.
Ich habe noch nie einen Test gesehen, der
kann
gut
ich,
war.
Kann ich es auch von einem Apotheker so wiedergeben, der Freund meiner Schwester Apotheker und der, ich würde euch komplett zustimmen, wie wichtig Omega-3 ist.
Ja.
Genau. So, dann nächste Frage. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht so weit vom Mikro wegkomme. Können Kinder und Jugendliche das RIT oder auch die neuronale Integration durchführen, wenn die auch bereits vielleicht schon Medikamente nehmen?
Magst du vielleicht erstmal antworten?
Also ja, unbedingt. Weil welches Medikament auch immer das jetzt dann sein mag, was gegeben wird, deckt ja nicht alle Ursachen ab oder alle Probleme ab. Ursachen meist gleich gar nicht, aber es verbessert Symptomatik. Zumindest muss man das probieren. Ja. Aber es gibt ja auch ganz andere Reize noch. Wie man gerade gesagt hat, wenn es Probleme die Augen sind oder der Blutzucker, dann ist so die Frage, okay, wie weit komme ich mit dem Ritalin zum Beispiel? Ja? Und deswegen sollte da auch Schulmedizin, Alternativmedizin definitiv zusammenarbeiten. Ich habe mal so einen Medizinhistoriker gehört, der hat dann ganz zum Schluss das einfach umgedreht und hat gesagt, ja, eigentlich ist die Schulmedizin das, was wir immer gemacht haben mit diesen ganzen Kräuterkunde und das, was unsere Großeltern, Urgroßeltern schon immer irgendwie aus dem Garten geholt haben, weil das eine Wirkung hat. Und die Alternative ist das, was man jetzt neu gelernt hat und mit Chemie herstellen kann. Ja? Oder wie man in Bayern sagt, mit Chemie, falls mich immer nicht verstanden hat. Ja? Und deswegen unbedingt alles ausnutzen, ob das dann Reflexintegration ist, ob das neurofunktionelle Integration ist, Logopädie, Ergotherapie, alles.
Ja, genau. Also ich kann auch noch erstmal zu unserem eigenen Podcast zum Thema frühkindliche Reflexe, wenn man da noch nähere Informationen braucht, verweisen. Außerdem bietet auch der Podcast Wissen macht Gesundheit. Das sind zwei Ärztinnen. Da die Folge Nummer 015, frühkindliche Reflexe, was folgt, wenn sie persistieren. Weitere Informationen, weil die sind nämlich ganz interessant. Da ist nämlich ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie zu Gast, der eben auch über Reflexintegration und deren Wirkung, dessen Wirkung spricht. Ja, ist auch nochmal ein guter Hinweis.
Genau, wir kommen wirklich langsam zum Ende. Genau, ist einfach ein großes und sehr umfangreiches Thema.
Genau, aber mir fällt gerade ein, ich habe auch noch eine Antwort zum Thema, ob wir mit Kindern arbeiten können.
Ach so, also, ja, hast
du. Die genau, Reflexintegrationstrainer arbeiten oder können nur außerhalb der Wirkzeit der Medikation arbeiten, weil natürlich das so ist. Wir brauchen das Gehirn in einem neutralen Zustand und das ist wie wenn ich jemandem das Laufen beibringen möchte, der aber eigentlich eine Gehhilfe benutzt und deswegen muss das raus aus der Wirkzeit.
Weil ihr in der Motorik drin seid, oder? Also ihr wollt den Output ja...
Sowohl als auch genau. Motorik, also es ist ja Sensorik.
Genau,
kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen.
Das ist mir zum Beispiel egal mit meiner Behandlung, weil, wie gesagt, das, was du abfragst, wird beantwortet vom System. Und wenn natürlich das Kind unter Ritalin wäre, wenn man das jetzt wieder als Beispiel nimmt, dann guckt man sich genauso an, wo haut es dir denn vielleicht ein paar Funktionen raus aus dem System, wenn Ritalin damit im Spiel ist. Mhm. Oder wie ist das, wenn man das Kind mal erwischt, wenn es den Wirkspiegel nicht mehr hat, ja, dann zeigt es dir halt wieder andere Störungen an. Von daher, bei uns unabhängig davon bewerte ich das nicht. Es ist mir auch egal, weil ich teste einfach und das, was anzeigt, wird bearbeitet, fertig. Ja.
Ja, was ratet ihr denn den Eltern, die vielleicht selbst das Gefühl haben, ja, mein Kind hat Probleme mit Konzentration oder Impulskontrolle oder die eben von Pädagogen vielleicht so den Hinweis auch dazu bekommen haben, dass sie ihr Kind auf ADS, ADHS testen lassen sollen?
Ja, also beim ersten Hinweis des der Lehrers oder des Lehrers vielleicht nicht gleich in Panik verfallen. Ja, also ich habe dann immer, also ich man merkt immer, wenn die Welle der Elternsprechtage wieder kommt, dann ist wieder das Telefon steht größer, nicht oder? Still. Und ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, wie immer, wer unsere Podcast hört, der weiß, dass wir Fans des Bauchgefühls sind, also auch mal ein bisschen auf das Bauchgefühl einfach zu hören und auch mal zu gucken, okay, war denn das immer schon so im Verlauf der Entwicklung? Und dann, wenn natürlich der Hinweis aus der Schule kommt, natürlich schon auch den Hinweis ernst nehmen und dann sich ganz klar überlegen, wähle ich den schulmedizinischen Weg? Ja, dann muss man sich aber auch ganz klar sein, dass es vielleicht dann auch vielleicht medikamentös in die Richtung geht. Oder eben dann auch, was ich auch immer noch einen wichtigen Aspekt finde, auch sich klar machen, dass dann eigentlich so ein Kind mit einer F-Diagnose ja schon auch in der Krankenakte und in der Vita hat. Also da sind wir im Bereich der psychischen Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten. Das ist auch immer die Frage. Viele Eltern sagen zum Beispiel zu mir, das wollen sie nicht in der Vita ihres Kindes haben. Warum sie auch diesen Weg einschließen, finde ich als auch nochmal einen interessanten Aspekt. Genau, und natürlich, also ich würde tatsächlich, du sagst, es geht beides in deiner Welt, in meiner Welt. aber also ich finde, ja, dass man, also ich würde, wenn es tatsächlich mein Kind wäre, ich würde, glaube ich, immer erstmal den alternativen Weg gehen. Genau, aber man muss ganz klar sagen, in manchen Fällen geht es nicht anders und da braucht der Klient das auch wirklich.
Und man kann da ja vielleicht noch unterscheiden bezüglich jetzt auf die Diagnostik. Wenn man jetzt sagt, Alternativweg, das eine ist eine Diagnostik, das andere ist eine Therapie. So. Und nur weil was diagnostiziert wird, kann ich mich ja immer noch in der Therapie anders entscheiden. Ja. Ne? Und von daher stimmt das schon, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Manchmal ist das wichtig, dass man auch dem Kind einen Namen gibt, ja, eine Diagnose benennt, ja, auch wenn es am Ende nur ein Wort ist, weil manchmal kann ja dann doch die Schule, wenn sie die Diagnose hat, dem Kind ein paar Hilfestellungen mehr geben. Ja. Man hat vielleicht ein paar Therapieoptionen mehr. So, das heißt, man kriegt vielleicht auf Rezept Ergotherapie, Logopädie, Verhaltenstherapie, was auch immer. Während man, wenn man dann den alternativen Weg in Anführungszeichen geht, so, ich kümmere mich jetzt erstmal selber, das kostet meist auch Geld. Das ist ja auch manchmal noch ein Faktor für manche Eltern. Ja, wer kann denn jetzt zu mir kommen und irgendwie einen Heilpraktiker oder irgendeinen anderen Therapeuten oder Therapeutin einfach mal 100 Euro geben? Ja. Ja, so, da ist dann die Frage, nee, okay, lass es doch erstmal anders diagnostizieren und in der Therapie können wir uns immer noch drum kümmern. Ja. Und von daher ist das so ein bisschen, also für eine Diagnose okay, ja, aber eben, ich verstehe das mit den negativen Folgen, also dass da manche Angst haben, wo man denkt, das ist manchmal auch nicht nötig.
Ja. Und mir ist noch ganz wichtig, so aus der pädagogischen Sicht zu sagen, wenn das vom Kindergarten oder von den Schulen quasi, die diesen Verdacht äußern, dass da niemals, niemals eine Boshaftigkeit dahinter sind. Ja, auch die Pädagogen möchten, dass es dem Kind gut geht und dass das vielleicht Hilfestellungen bekommt, um besser durch den Alltag zu kommen. Und deswegen appelliere ich an die Eltern, versuchen sie da eine gute Zusammenarbeit mit Schule oder mit Kindergärten hinzubekommen, weil alle haben das gleiche Ziel und sehen das Kind quasi in der Mitte und wollen das Beste für das Kind, ja. Mhm. Also, weil, ja, ich verstehe, dass das erschreckend ist, wenn vielleicht so ein Wort fällt. Ja,
manchmal,
aber es ist,
genau, manchmal ist es halt auch einfach die Formulierung, ne? Ja. Wenn das auf einmal kommuniziert wird, ohne dass es diagnostiziert ist, macht das bei vielen halt schon Panik. Und ich bin auch so, dass ich sage, hey, wir arbeiten mal lösungsorientiert. Ja. Ja? Ja, so Kind abholen, wo steht, gucken, was passiert. Aber natürlich, also ich rate den Eltern tatsächlich so eine Art Selbstreflexion mal an bei verschiedenen Themen. Thema Ernährung. Überlegt doch mal über Ernährung. Googelt mal nach Ernährung. Lest mal so ein Buch wie den Glukosetrick. Beschäftigt euch mal damit. Ich habe Eltern, die sind total drauf angesprungen. Die haben ihrem Kind einen Blutzuckersensor gekauft für 2 Wochen auf eigene Kosten. So der Marktführer, der halbwegs gute, valide Ergebnisse bringt, ist so zwischen 70 Euro, sagt man mal jetzt, plus minus. Und dann geht das mal in den Oberarm. Das tut dem Kind jetzt auch wirklich nicht weh. Das ist relativ simpel zu implantieren, hätte ich gleich gesagt, aber halt dran zu machen.
Anzulegen.
Und dann kann ich 2 Wochen lang übers Handy jede Blutzuckerbewegung erkennen. Und dann erkenne ich, wenn mein Kind nicht gefrühstückt hat, in die Schule geht, in Matheunterricht sitzt und mir der Lehrer nachher sagt, dein Kind ist unaufmerksam, es fällt auf, dann erkenne ich das anhand des Blutzuckerspiegels. Vielleicht, weil ich sehe, der ist oben oder unten. Es macht einen Unterschied zwischen Grundschule, Gymnasium, weil im Gymnasium habe ich viele Lehrer zu verschiedenen Zeiten. Reflektiert doch mal als Eltern, welcher Lehrer erzählt mir denn was? Ja, ist es nur der Mathelehrer, der mir das erzählt und ich habe Mathe immer irgendwie 2., 3. Stunde um 10 Uhr? Dann wäre es vielleicht mal ganz schlau, übers Frühstück nachzudenken und zu gucken, hey, sehe ich das am Blutzucker? Wenn mir der Englischlehrer, der immer in der 5. Stunde drankommt, sagt, bei mir ist Ihr Kind eigentlich ganz okay, ja, dann kann ich das auch am Blutzucker vielleicht ablesen. Ja? Also als ein Beispiel jetzt mal. Ne? Also das ist immer was, wo ich den Eltern das noch mit auf den Weg gebe. Schaut nach, was ihr selber richten könnt.
Und ich denke auch trotz allem, also auch Lehrer oder so, auch Pädagogen haben eine Reizschwelle. Also ich glaube schon auch, dass es, darum sage ich, also Eltern, hört auf euer Bauchgefühl. Ja, ich glaube, wenn man, glaube ich, eins von dem heutigen Podcast sagen kann, dann würde ich jetzt ganz gerne mal Hamlet zitieren, beziehungsweise Shakespeare in dem Fall. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Ich glaube, das beschreibt alles ganz gut.
Ja, und genau, ich möchte jetzt so ganz, ganz zum Schluss diese Geschichte sagen. Du hast das ganz kurz angesprochen mit dem SAP-Garten. Wer nicht weiß, was das ist, ist eine neue große Halle, Sporthalle im Olympiapark München. Da wird Basketball und Eishockey gespielt. Und vor ein paar Tagen durfte ich da ein Basketballspiel sehen, FC Bayern Basketball gegen Real Madrid, Champions League, riesentoll, ist großes Spiel. Und ich habe mir dann da dazwischen mal gedacht, wie schwer es mir am Anfang gefallen ist, obwohl das Spiel super spannend war, mich nur auf das Spiel zu konzentrieren, weil halt in so einer Halle unglaublich viele Reize sind. Natürlich Lichtreize ohne Ende, ganz viele Menschen, ganz viele Geräusche. Es passiert außenrum auch unglaublich viel Musik und so weiter. Und am Anfang musste ich immer wieder mir sagen, oh, Moment mal, ich muss mal wieder aufs Spielfeld schauen. Es sind schon wieder 3, 4 Punkte mehr passiert, ja. Zum Ende hat es mir besser gelungen. Und dann habe ich mir nämlich so gedacht, weil wir uns jetzt ja viel mit dem Thema beschäftigt haben, und so geht es wahrscheinlich den Kindern mit ADS oder ADHS. Denen geht es so wie mir, diesen ersten Minuten in dieser Halle. Die nehmen völlig alle völlige Überforderung und nehmen alle Reize gleichzeitig wahr. Also liebe Eltern, wenn ihr euch vielleicht auch mal so fühlen wollt wie euer Kind, genau. Geht irgendwo hin, wo ganz viel los ist, auf ein Volkfest, keine Ahnung.
Geht mal in die Disco, falls es heute noch gibt.
Oder auch ein Kinobesuch ist heutzutage schon.
Und da mit den Sitzen hier, ne? Dieses 3D-Kino, der Sitz vibriert und der wackelt mit.
Und so fühlen sich eure Kinder quasi.
Und jetzt machst du noch 3D dazu.
Aber währenddessen dann bitte die Matheaufgabe lösen, damit ihr auch wirklich wisst, wie euer Kind sich fühlt.
Und Cola trinken und Popcorn essen, ganz wichtig.
Also, super, in diesem Sinne beschließen wir die 11. Folge zum Thema alternative Wege vielleicht im Umgang mit ADS, ADHS. Wir bedanken uns total bei dir, Holger. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und eine sehr, sehr große Bereicherung, dich kennengelernt zu haben.
Vielen Dank.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Malina, noch nicht bis zum nächsten Mal. Wir wollten noch. Liebe Hörer, wir haben ja mittlerweile schon ganz, ganz, ganz viele Podcast-Folgen zu ganz unterschiedlichen Themen gemacht. Und wir würden ganz gerne noch eine einzigste vor den Weihnachtsferien machen. Und da interessieren uns natürlich eure Fragen. Habt ihr irgendeine Frage zu einem aktuell spannenden Thema aus der Pädagogik, aus der Erziehung, wo ihr merkt, okay, da komme ich immer wieder an meine Grenzen und da bräuchte ich irgendwas, um den Verkehr etwas besser zu regeln, dann stellt ihn uns gerne entweder unter www.pepsi.de mit AE geschrieben oder auf unserem Instagram-Account.
Genau, den Pepsi Elternguide.
Okay, gut. In diesem Sinne jetzt auf alle Fälle
bis zum nächsten Mal.
Ciao.